Ruhe, bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Tag, Herr Huber.
Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen?
Ja, eigentlich ganz gut, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Doch, 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 doch. Und Ihnen?
Ja, doch, ich habe nach einer kurzen Erkältung und meine Stimme war weg.
Oh.
Entschuldigung, wenn ich zwischendurch versuche nicht zu husten, aber es sollte schon gehen. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen tiefer im Moment, aber...
Sonor, das ist sexy. Sagt man, keine Ahnung.
Aber. Sagt man ja. Ich kann ja auch ganz tief sprechen, so geht dann schon, oder? Nee, nein, wir lassen wir doch da. Aber Sie haben, wir haben doch jetzt unsere nächste Aufgabe von Comics. Sie haben sich ja das sicher angeguckt.
Für die Leute, denen nicht ganz klar ist, was wir hier momentan machen, vielleicht noch so ganz kurz. Also wir nehmen die einzelnen Folgen von, wie heißt das Ding?
Love, Death and Robots.
Genau, von dieser Serie durch und besprechen die einzelnen. Und ich würde vorschlagen, dass wir so das Ganze mal so angehen, dass wir zuerst mal die Handlung mal kurz zusammenfassen. Was ging da eigentlich? Weil ich denke mir, einige Leute haben das vor ein paar Monaten schon gesehen und so weiter. Und mir ist das auch nicht mehr so geläufig. Das bringen wir dann aber zu zweit schon irgendwie zusammen, wie die ganze Handlung eigentlich war. Nachher gehen wir vielleicht ein bisschen so über den Hintergrund. Also wer hat da alles mitgemacht und so weiter und so fort. Mhm. Und dann, Sie werden sicher über die Kunstform noch etwas dazu sagen.
Dann habe ich doch schon noch einiges zu sagen.
Sehr schön.
Ich kann dann noch ein paar Papierbeispiele noch bringen. Aber fangen wir doch mit der Handlung an. Also man sieht am Anfang, sieht man einen Lastwagen vorfahren aus der Vogelperspektive.
Genau, mit einem riesigen Behälter drauf.
Genau, und der wird dann in eine Halle gebracht.
Ja.
Und die Hauptfigur, Sonny, hat eine Frau und einen Mann als Begleitung. Ja,
das Sonny-Team.
Genau, das Sonny-Team. Und die kommen dann rein und haben dann da irgendwie solche Bodyguards von irgendwelchem Typen, der noch nicht bekannt ist. Die stehen da im Weg und dann kommt irgend so ein Mann mit einer zierlichen Schönheit.
Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Marilyn Monroe Verschnitt.
Ja, das können wir, geht in die Richtung, ja, da, unbedingt. Ja, und dann kommen die beiden ins Gespräch, also das Team und der Mann. Und ja,
der Mann hieß Deco.
Der hieß Deco, genau. Ja,
dann kamen sie eben ins Gespräch und er hat Sonny an und für sich angeboten oder unterbreitet, wie man immer das sagen will, dass sie verliert, damit er wetten kann auf diesen Kampf.
Mhm. Und der Kampf besteht ja darin, dass zwei Ungeheuer oder Monster gegeneinander antreten, ähnlich wie im Gladiatorenkampf.
Genau. Man muss vielleicht dort auch noch dazu sagen, also Sonny lehnt das entschieden ab, dieses Angebot. Und weil ich finde das noch wichtig für die Handlung an und für sich, weil dann sagt die Kollegin von Sonny, dass eben die Sonny kämpft so quasi nur, weil sie eben von irgendwelchen Männern in irgendwelchen vorherigen Kämpfen da irgendwie, was weiß ich, zusammengestaucht wurde oder sonst irgendwas und jetzt ist das so quasi Rache, was sie da macht.
Genau, aber sie wurde durch die Gang, die sie wahrscheinlich vergewaltigt hat, auch gezeichnet im Gesicht.
Ja, sie hat tiefe Narben im Gesicht.
Tiefe Narben, genau. Und ihre Teamkollegin erklärt das dem Mann, das warum und wieso und dass sie nicht auf das blöde Geld aus ist, sondern um zu überleben.
Genau.
Jo, und dann kommt eigentlich schon der Schnitt und wir kommen in die Arena.
Genau, eine riesige Kampfarena, genauso wie man das vorstellt, also an für sich, so wie das, ja, so großer Kreis, die Leute grölen drumherum und in der Mitte, so wie in einem Zirkus an für sich, sollte eben dieser Kampf stattfinden.
Und der Ansager für des Kampfes, das ist so wie beim Boxen, dann kommt so ein Mikrofon runter und dann spricht er. Und ich habe mir am Anfang immer gedacht, wie kommt der da raus, wenn die zwei Monster reinkommen?
Genau, das habe ich mir auch überlegt. Und wir können da vielleicht ein bisschen vorgehen. Also man plötzlich wird das so quasi, also das ist so ein, wie sagt man dem, ein Hologramm.
Ein Hologramm, ja.
Und dann habe ich mir aber überlegt, so beim dritten Mal, wo ich mir das angeschaut habe, wieso muss denn das Mikrofon von oben kommen, wenn das ein Hologramm ist?
Das ist einfach, das ist wie beim Boxkampf, das muss so sein. Er artikuliert auch den Kampf und hier ist er und unbesiegt seit 17 Kämpfen, oder? Der Sonny, ihres Monster. Und da kommt irgend so ein Macho. Ah ja, das ist war noch auch so im Vorgeplänkel, oder? Dass sie als Frau überhaupt den Mut, überhaupt die Frechheit, nicht nur die Frechheit hat, an Männer herauszufordern, das geht ja gar nicht, hat er gefunden, oder?
Genau, totales Macho-Gehabe, also
irgendwie. Absolut. Ja. Und der Marilyn Monroe-Verschnitt, der war immer so, immer an der Seite des Mannes und so weiter. Und dann geht der Kampf los. Ja. Kommt also wie im alten Rom, gehen da so Tore auf und dann kommen so Monster rein, statt Löwen, und die gehen dann aufeinander los.
Also ein bisschen vorher sieht man noch, wie Sonny so quasi in Trance geht und so quasi, also ja, so tranceartig Verbindung mit ihrem Monster aufnimmt. Also ja. So wird das dargestellt.
Genau, aber das macht sie mit einem technischen Hilfsmittel. Mhm. Sie hat auf der Seite so einen Cyberlink, der ihr Hirn mit dem Monster verbindet, und das geschieht dann auch im Team über einen Pad. Das so wird dann gesteuert und der sagt dann auch, der Link steht und sie ist bereit.
Mhm. Und dann kommt eben das Sonny-Monster rein.
Genau, das ist so ein... Wie soll man sagen? Das sieht so ähnlich aus wie das, wer den Film Alien kennt. So, man geht in die Richtung. So.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
So schlank und so ein spitz zugeformter Kopf.
So wie ein Hai eigentlich. Also nicht so wie das Alien-Ding, sondern mehr so haiartig am Kopf.
Passend auch irgendwie zu Sonny, auch sehr, sehr schlank, und irgendwie passt das dazu. Und das andere Monster von dem...
Moment, ich fand vor allem den hinteren Teil des Monsters noch spannend, weil dort ging das Ganze so über in einen fast schlangenartigen, riesigen Schwanz mit einer Kralle am Ende, wo ich auch fand, wer kann um Himmels Willen auf diese Idee? Aber ja, das fällt auf.
Also Kralle, es ist wie eine Klinge, war das so?
Ja, so eine Art. Auf jeden Fall, wenn man sich das Monster ein bisschen anschaut, dieses Wesen hätte nicht lange überlebt, weil es hat hinten mit dem Riesenschwanz viel, viel, viel mehr Gewicht als vorne. Also ich habe mir das immer überlegt, das Ding müsste ja irgendwie dauernd umfallen.
Das ist eben die Kunst des Comics. Da spielt die Schwerkraft keine Rolle. Solche Überlegungen kommen dann später mal dazu, muss man sich gar nicht machen. Das ist, das hat gar nichts mit Logik zu tun. Oder Schwerkraft.
Und dann kam das Gegenmonster rein. Das hieß Burboraptor.
Genau, so ganz komisch im Gebiss, so bullig wie sein Besitzer auch, der da oben sich sein Macho-Gehabe durchzog und so weiter. Passend eigentlich, total passend.
Ein totaler muskelgepackter Mensch.
Ja, das haben wir auf Anabolika, also der Mensch wäre auf Anabolika mit Muskelmassen bis zum Zerbersten, oder? Ja. Wenig Hirn, aber viel Muskelmasse.
Genau. Aber vom Monster, also vom Gegenmonster, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand sofort Godzilla.
Godzilla?
Ja.
Nö, hatte ich weniger. Eigentlich gar keinen Vergleich zu einem anderen Monster, kam mir gar nichts in den Sinn.
Und ich wollte immer sagen, als ich das angeschaut habe, eine Nachricht an den Zeichner, er hat nämlich die Nase vergessen.
Braucht das Monster eine Nase?
Muss das nicht atmen?
Das atmet doch durch den offenen Mund.
Ja, aber im Gegensatz zu dieser Hai-Ding, wo so eine total zugespitzte Nase hat, einfach nur dieses nasenlose Wesen mit diesen riesigen Fangzähnen, ich fand es eigentlich irgendwie drollig.
Ja.
So Godzilla in freundlich, fand ich.
Konzern, das ist nicht schlecht. Ja, den finde ich gut. Kann ich unterschreiben. So. Nun, der Kampf beginnt. Die zwei gehen los. Und das Monster von Sony greift ziemlich vehement schon an. Mhm. Und schleudert das überraschte Gegenmonster mal gegen die Wand.
Ja, ziemlich heftig.
Ziemlich heftig, ja.
Ja, daraufhin kratzt Sonys Biest ihrem Gegner mit den Krallen Fleischstücke raus und das spritzt. Und nicht einfach Blut, sondern wirklich ganze Fetzen fliegen davon. Das Monster wird quer durch die Arena geworfen.
Auch hier wieder, es gibt keine Logik. Das ist, ich wäre schon lange tot gewesen, aber das Monster steht dann wieder auf. Mhm. Und fängt seinerzeit das Hai-ähnliche Monster zu attackieren. Und zwar ziemlich übel. Mhm. Und der Kampf geht dann so hin und her. Und irgendwann haben das Gefühl, so wie in den heldenhaften Filmen, man hat gewisse Sympathien für das Sony-Monster und das ist so am Verlieren und biebert da mit, ob jetzt das wirklich dann überleben kann. Und dann zur Überraschung, der riesige Schwanz teilt sich auf 4 auf plötzlich. Ja, hat das dann wie Beine, wo sie dann durch die Arena geht und ihn attackiert, oder? Das andere Monster.
Und zwar massiv, also durchbohrt, mehrfach.
Ja, mehrfach die Hand und überall und so.
Also die Hand wird gleich einfach abgeschnitten.
Ja, abgerissen schon bald, ja.
Ja.
Dann hat man das Gefühl, jawohl, sie hat das geschafft. Und dann kommt dann irgendeine eine Wendung. Auf dem abgerissenen Arm kommt dann ein Knochen raus, wie eine Klinge, mit der dann Sonys Monster weiterhin attackiert wird.
Ja, und kurzerhand 2 Schwanzspitzen, also diese Krallen, abgesäbelt werden.
Man sieht dann das Blut spritzen. Dann haben wir schon, jetzt ist passiert und so weiter. Dann durchbohrt er auch noch mit dem quasi Knochenschwert Sony in der Magengegend. Und dann sieht man schon, hat man so das Gefühl, der Kopf geht nach oben und das Monster ist langsam am Sterben.
So, Sony verliert.
Sony verliert. Und man, dann kommt, schwenkt die Kamera dann auf Sony. Die sitzt da eben noch meditativ dahin und konzentriert sich. Und dann kommt die große Überraschung.
Dann ist es auch klar, wieso das Monster von Sony so aussieht, wie es eben aussieht. Nämlich es nimmt seinen Kopf und stößt diesen Kopf in den Brust des Gegners, der eben total harpuniert wird.
Und eigentlich dann in den Kopf abgerissen wird. Und dann hält sich Sonys Monster den Magen und hält den Kopf hoch und ja.
So triumphierend wird er in die Höhe gehalten.
Seht her, das war der 18. Sieg in Folge.
War das der 18.? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, irgendein 17 war der 18. Mhm. Auf jeden Fall sieht man noch den Chef von der Kampfarena, der da nicht sehr zufrieden wirkt.
Der hat seinen Wetteinsatz verloren.
Das Sony-Team geht dann zufrieden irgendwie in eine Abbruchbude voller Abfall und feiern quasi ihren Sieg.
Und sie sind, glaube ich, ziemlich alkoholisiert in diesem Moment.
Und dann kommt ja der Marilyn Monroe-Verschnitt.
Also Sony schaut so ein bisschen zurück und sieht dann plötzlich diese Blondine in den Gängen herumwandern und folgt ihr.
Weil irgendeine Faszination zwischen dem, also vermeintliche Faszination entstanden ist, folgt ihr und sie kommen sich dann näher.
Also nicht nur ein bisschen näher, sondern intensiv näher. Sie fangen nämlich intensiv an zu flirten.
Und zu küssen. Und dann sieht man, dass das Schöne nicht immer nur schön ist.
Letztlich verlängern sich so ihre Nägel irgendwie, so à la Wolverine, und durchstoßen vom Kinn her den Kopf von Sonny und hebt sie hoch. Also das passt gar nicht zu dieser Blondine, dass sie diese Kraft hat.
Und dann kommt wieder der, ach, wie heißt er schon wieder?
Ja, Deko.
Die vergiss ihn. Deko, ja. Der kommt dann wieder und dann sagt er, so, hast du jetzt Angst? Und die Blondine fährt dann ihre Krallen wieder ein und wirft sie zu Boden.
Ja, und tritt ihr ins Gesicht massiv.
Also mehrfach.
Zerquetscht. Zermatscht. Den Kopf. Das wird sehr detailliert gezeigt, widerlich.
Genau, und so, und das, der zermatschte Kopf spricht dann noch. zur Überraschung von Dico. Und er sagt dann, bist du da nicht gar nicht drin? Und sie sagt dann, ja, bei dem Überfall von der Gang konnten ihr Team zwar ihren Körper retten, aber nicht das Gesicht oder den Kopf, oder? Und das ist irgendeine Technologie, die mit dem Rückenmark verbunden wurde. Und jetzt dann kommt eigentlich eine überraschende Wende, die man so nie gedacht hätte.
Durch das wird eigentlich erklärt, dass Sonny eigentlich nicht diese Frau ist mit diesen Narben, die eben da jetzt zerquetscht wurde, sondern eigentlich ist sie das Biest. Und das Biest tritt so aus diesem Gefäß, wo es drin ist, heraus, ja, und geht auf Deko los und zerquetscht ihn.
Er sagt auch in dem Moment, was auch ihr Vorteil ist, aber zerquetschen erst, nachdem das Biest die Blondine durchbohrt hat.
Ah ja, genau. Das habe ich ausgeblendet, ja.
Die ist auch zu früh gestorben, wie die Marilyn Monroe. Naja. jedenfalls sagt sie dann, ihr Vorteil sei Angst und den Willen zu überleben. Am Schluss dann blendet der Film aus und da kommt einfach noch eine Stimme. Hast du jetzt Angst? Und dann ist der Film fertig. Wir haben nicht so lange darüber gesprochen, wie der Film ist. Er ist 17 Minuten lang.
Ja.
Der Drehbuchautor, das ist auch noch eine spannende Geschichte.
Das ist Peter F. Hamilton.
Ja, das ist der Autor, aber es gibt noch das Drehbuch von Philipp
Gallat. Gallat, wie spricht man das aus?
Gallat, ja. Mhm.
Ja, er ist ursprünglich eigentlich in der USA geboren und ist nachher nach Schweden ausgewandert. Und was ich jetzt einfach so, weil ich die ganzen Stories so über diese Leute durchgelesen habe, fiel mir auf. Dort hieß es, Gewerkschaftsprobleme verhinderten eine weitere Filmkarriere von ihm. Mhm. Und also ich habe ja schon so viele Drehbuchautoren, Autoren, Biografien und so weiter gelesen. So etwas habe ich noch nie gelesen. Ich habe mir überlegt, um Himmels Willen, was denn dort passiert. Also dass er so quasi ja mit Gewerkschaften irgendwie ein Problem kriegt, dass gerade seine Filmkarriere unterbrochen wurde. Naja.
Nein, das ist schon ein bisschen eigenartig.
Ja, und was man auch dazu sagen muss, dieser Mann hat eigentlich die meisten Drehbücher eigentlich der ganzen Love, Death and Robots Serie geschrieben, außer drei, also die Augenzeugin ist nicht von ihm und das mit diesem Joghurt, die Kontrollen übernahmen und die Blind Spot auch nicht. Alles andere hat er geschrieben. Also ziemlich eine wichtige Figur an und für sich für die ganze Serie.
Ja, und was gibt es noch zu sagen zu den Figuren selber? Die werden ja immer im Englischen und mit einem Originalsprecher und im Deutschen ja auch synchron. Und die sind ja auch ganz wichtig, oder? Für die Charakteren.
Ja, und es gibt ja eigentlich irgendwo so ein bisschen, ja, den Charakter. Solche Filme werden ja so gemacht, dass wir zuerst gesprochen und nachher wird gezeichnet. Und das kam so rüber. Und dieser Deco wurde von Dico Deco, wie auch immer, Tim Winters gesprochen. Und Tim Winters ist eigentlich eine bekannte Person. Das war mir auch erst, als ich da genauer nachgeschaut habe. Der hat zum Beispiel bei Star Trek The Next Generation hat er Wanted mitgespielt. Also wer sein Foto anschaut und so weiter, ja, den kennt man an für sich. Also ist doch ein recht spannender Schauspieler. Ich habe mir das Ganze auch in Englisch angeschaut und fand das eigentlich auch sehr gut gesprochen. Also diese Widerwärtigkeit dieses Dekos, dieses weichen Schnösels kam sehr gut rüber. Und gerade bei dieser Figur hat mir auch sehr gut die deutsche Synchronstimme gefallen. Die wurde gesprochen von Gerald Schale. Das ist ein sehr bekannter deutscher Schauspieler und auch Sprecher. Der ist so in Polizeinotruf 110 drehen und diverses. Das bekannteste oder mir bekannteste, und das fand ich auch am spannendsten, er hat in Shrek 2, den Pinocchio, gesprochen. Ich habe mir das sofort rausgesucht und habe das so verglichen. Und das sieht man, das ist ein guter Schauspieler, weil, obwohl es die gleiche Stimme sind, ist das natürlich total anders. Das ist einerseits dieser Deko, dieser arrogante Typ, Und andererseits, ja, also Pinocchio in Shrek 2 ist natürlich eine sehr sympathische Stimme. Und das vom gleichen Schauspieler ist, ja, ich fand das eigentlich sehr beeindruckend.
Ja, und das macht das Ganze aus, oder? Das ist ja auch die Wichtigkeit, um die Atmosphäre zu kreieren. Das ist, das sieht man häufig, ob jetzt das gezeichneter Film ist oder gespielter Film. Das lebt ja nicht nur von der Musik, sondern auch von den Charakteren, wie die gesprochen sind und so weiter, oder? Mhm. Auch der Ansager, also, der dann in der Arena das Ganze ansagt, der hat seine Stimme im Videogame Halo 4 zum Beispiel geliehen, oder? Von Mason in Halo 4, also da ist auch nicht um, so, man sagt, das ist nur so eine kleine Sequenz, aber da doch sind wirklich ganz spannende Leute dabei, oder?
Ja, was mich verwundert hat, ist, dass zum Beispiel Sonny, die wurde von Helene Sandler gesprochen. Ich fand sehr, sehr wenige Informationen über diese Schauspielerin, weil ich dachte, ja, das ist so die wichtigste Stimme und so weiter. Mhm, ja. Fand aber sehr wenig darüber, was mich erwundert hat. Also die berühmtesten Figuren ist schon dieser Ansager von Brandon Lynch und dieser Deco. Das sind so sicherlich die
berühmtesten.
Genau.
Genau. Und alles, das kann man dann in den Shownotes nachlesen, wer noch genauer will, mit Link und so weiter. Da, Herr Lüthi, da haben Sie ja riesen Fleißarbeit gemacht, also das alles zusammengetragen, dass unsere Hörer und Hörerinnen da auch sich noch weiter in der Materie vertiefen können, oder?
Was sagen Sie eigentlich so aus künstlerischen Sicht? Also Sie sind ja der Comic-Experte.
Grundsätzlich, wenn ich jetzt mich so auch in eine Rolle begebe, also für Personen, die ein bisschen weniger comicaffin sind oder Erfahrung haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man das einfach so guckt und wie unsere Antragstellerin, dass das natürlich auch in unserer Schilderung, da spritzt, da fliegen Teile des Körpers durch die Luft, da werden Schädel zertreten und so weiter, dass es natürlich ganz, ganz, ganz gewalttätig daherkommt, wenn man einfach schon schnell reinkommt. Wie war das für Sie so am ersten Mal gucken?
Als ich ihn zum allerersten Mal geschaut habe, also ich fand die Story gut, aber weil es so unheimlich realistisch gezeichnet ist, vor allem wie Sonnys Kopf zertreten wird durch den Marilyn Monroe-Verschnitt, das war mir zu realistisch. Also das fand ich, nee, also das muss ich nicht sehen. Also das brauche ich nicht. Im Kampf selber der beiden Monster, ja, da fliegen Fetzen und, aber ja, es sind halt irgendwie Fantasiemonster, da trifft mich das weniger. Aber wenn es dann eben um Sonnys geht, wie so ihr Auge auch noch aus dem halb zerquetschten Kopf rauskullert, fand ich, nee, brauche ich nicht.
Kann ich gut nachvollziehen. Wenn man das guckt, wie zum Beispiel Filme gemacht werden, Kill Bill, oder kennen Sie sicher auch, oder? Oder Clockwork Orange. Das ist ja ein alter Film, 1981, glaube ich, Clockwork Orange. Das sind ja auch so sehr realistische Szenen in dem Film, wo man auch denkt, braucht es jetzt das oder braucht es das nicht? Ich denke, man kann darüber diskutieren, hätte das das gebraucht, oder hat jetzt sich der Zeichner vorgestellt, jetzt auf bei dem Kopf zu bleiben, braucht es das, damit der andere realisiert, dass da gar kein Hirn drin ist?
Aber das ist mir gar nicht richtig aufgefallen, dass da kein Hirn drin ist. Ich fand einfach, jetzt rein von der Darstellung her, am Schluss, das kann man andeuten, dass eben Sonny da umgebracht wurde, weil schon die Fingernägel gingen ja durch den Kopf und wenn sie dann umkippt, dann ist es okay, sie ist jetzt tot. Also von der Geschichte her ist jedem klar, wie die Geschichte ist. Dieses Zertreten ihres Kopfes fand ich überflüssig.
Es ist aber dennoch spannend, dass man einen Marilyn Monroe-Verschnitt mit so einem Gewaltpotenzial darstellt.
Ja, aber das kam schon durch die Fingernägel klar, fand ich.
Ja, aber das hat sie natürlich gegipfelt im Ganzen, dass sie dann noch gewalttätiger wurde. Warum habe ich nie kapiert? Das habe ich nie in Erfahrung oder keine Idee gehabt, warum und wieso. Ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen.
Ja, ich fand einfach auch die Darstellung der Frau ein bisschen komisch in dieser Folge, weil einerseits diese Lesben-Szene, die da irgendwie kam, also man sieht sofort, dass diese Lesben-Szene von einem Mann geschrieben ist. Also weil das ist einfach, stellen Sie sich einfach vor, wenn Sonny ein Mann wäre, also gewesen wäre in diesem Ding, genau so hätte er diese Frau angemacht.
Ja.
Lesben machen das nicht so. Und darum fand ich auch, dass das ist so reingesetzt. Auch wie nachher diesen Marilyn Monroe-Verschnitt, was natürlich eh schon eine sexistische Anspielung ist, da plötzlich so übernatürliche Kräfte entwickelt und eben diese Sonny hochhebt und so weiter. Das Ende hat mich von der Story, also vom Storygang her, dass jetzt plötzlich dieses Monster eigentlich Sonny ist, das fand ich sehr attraktiv, weil das hat man nicht erwartet. Und das fand ich sehr gut. Aber so diese ganze Szene eben zuerst vom Flirten und dann bis eben Sonny tot ist, fand ich, nee, das hätte man anders machen können. Also, hat mir nicht gefallen.
Durchaus. Was mir aber gefallen hat, ist einerseits die Machart des Filmes, also man ist gezeichnet. Es ist wirklich sehr realistisch, die Personen, sie sind alle sehr flüssig, also die ganzen Bewegungen. Ja. Man erkennt nicht, in der Art oder so weiter, dass es irgendwie alles gezeichnet oder computeranimiert ist, sondern es ist ja am Computer entstanden. Er ist extrem gut gemacht. Also man sieht dann auch in Details wie Haare, Barthaare oder Kopfhaare, die dann auch sich mit dem Wind oder mit der Bewegung bewegen. Also es ist sensationell gemacht.
Das Problem bei solchen animierten Geschichten oder auch bei so Computergames und so weiter, die sind so perfekt. Das Einzige, wo man es immer wieder sieht, ist beim Gesicht. Obwohl das Gesicht eigentlich perfekt ist, aber man sieht sofort, ein natürliches Gesicht sieht irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber dort sieht man es sofort. Und alles andere ist derart perfekt gezeichnet, dass man es wahrscheinlich von der Realität kaum unterscheiden könnte. Also klar, die Monster können nicht raus sein, aber ich fand am Anfang vor allem, wenn eben so dieser Lastwagen an dieses und eben das Monster auslädt und so weiter, das ist so perfekt gezeichnet. Also das hätte auch ein normaler Film, also ein realistischer Film, also wie soll ich sagen, eben nicht Comics, sondern normal sein können. Den Unterschied hätte man nicht gesehen.
Gut, was aber für den Comic spricht, dass einfach von der Farbe her, von der Art, wie die Umgebung gestaltet ist, merkt man schon, dass man sich nicht in einem realen Film befindet.
Wieso?
Weil einfach die Farbgebung und so weiter, da müsste man ja im Film dann quasi mit Filter arbeiten. Also das war mein Eindruck.
Ja, aber denken Sie jetzt zum Beispiel an Matrix oder sowas, dort ist ja der halbe Film grün.
Ja gut, das ist da verschmelzen da die Grenzen zwischen quasi gespieltem Film und Comic, computergenerierten Film. Ja. Was aber ganz klar für mich zeigt, dass es ein Comic ist, Sie haben Szenen drin, Perspektiven, die Sie im Film gar nie machen können.
Zum Beispiel?
Ja, wenn der Lastwagen hinfährt, man taucht so oben ein in eines Endzeitwelt und dann kommt, man sieht den Lastwagen von oben und dann wechselt die Perspektive. Das kann man mit Filmschnitt machen. Aber was das Geniale war, fand ich, dass er sich immer noch am Comic angelehnt hat und man hat dann wie beim Schnitt gesehen, das sind einzelne Bilder, die animiert wurden. Also ich weiß nicht, wie man das besser erklären kann. Comic ist ja immer begrenzt durch einen Rahmen. Und im Film hatte ich das Gefühl, dass in dem Rahmen ein Stück Handlung passiert ist und dann kam wie ein Schnitt und dann kam der nächste Rahmen. Wie beim Comic. Also das hat sich wie so im Hintergrund durchgezogen. Also das hat mich nur fasziniert. Das war spannend. Hat sehr viel Schnitt drin, aber die Schnitt waren so, dass man muss sagen, ich lese einen bewegten Comic mit den Rahmen.
Ja, und die einzelnen Bilder eigentlich in einem Comic waren dann einfach animiert, aber es waren immer so, und das hätte man ja nicht so machen müssen, weil man hätte ja eigentlich eine Kamerafahrt durch die ganze Story machen können. Das sieht man auch aus einem anderen Zeichentrick-Ding, das eben nicht so gedacht wurde. Und da gab es wirklich so diese totalen Szenen.
Ja, und ich denke, dass bewusstes Stilmittel eingesetzt wurde, also dass das wirklich so ist. Ja, was sagen wir zu der Folge?
Ja, wie hat Ihnen denn der Film so gefallen, also diese Folge?
Ja, ich bin natürlich, in der Comicwelt gibt es so viele verschiedene Sparten und es gibt dann einen Sparte, den dann auch mit der Brutalität und so weiter oder mit den Sachen spielt. Comic ist für mich immer eine Überzeichnung. Mich hat er wirklich angesprochen in dem Sinn, bis auf, da gebe ich Ihnen recht, in der Schlussszene, weil es einfach verschiedene Themen aufgegriffen hat. Also Themen über die Gewalt in der Gesellschaft, über die Profitgier, über den Sexismus, dass Frauen nichts wert sind und so weiter. Mhm. Das kommt sehr gut raus und das finde ich, das regt auch zum Denken an. Mhm. Ich denke, der Film muss mehrmals angeguckt werden, also wenn jemand Lust hat, sich zu vertiefen, so ein 3-4 Mal das einfach nochmal mit einem gewissen Abstand nochmal durchzugucken. Ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt eher ein Film für Personen, die schon gewisse Filmerfahrung oder Comic-Erfahrung haben, wie so Kill Bill und so weiter, und auch wissen, dass man das einfach eine Überzeichnung von was ist. Und das mit dem Hintergrund, denke ich, fand ich ihn doch sehr gut gemacht, oder?
Ja, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Gewalt, wenn es der Story dient, also wenn es zur Story gehört. Also wenn Gewalt einfach nur wegen der Gewalt gezeigt wird, darum eben das Zerquetschen dieses Kopfes, das fand ich, hätte man weglassen können, hätte der Story nicht geschadet.
Genau, das ist der Negativpunkt im Ganzen.
Weil der Kampf, dort ist ja auch sehr viel Gewalt, der Kampf zwischen den zwei Monstern ist ja auch sehr gewalttätig, aber das ist wichtig für die Story, wie dieser Kampf ablief.
Was auch noch, wenn wir beim Kampf sind, was wirklich auch, man wurde gefühlsmäßig in den Kampf mit einbezogen. Also, obwohl es ein Comic ist, ich habe bei den Zionen wirklich so, oh nein, jetzt verliert das Sonny-Monster und so weiter.
Obwohl es ein hässliches Monster ist, fühlt man mit dem Sonny-Monster.
Ja, und da hast du dann richtig leid, wie das dann den Kopf hochhebt und so weiter. Es ist interessant, dass ein so kurzer Film so emotional auch mitnehmen kann. Und auch eben Fragen aufwirft, wie ob jetzt die Szene des Kopfes am Schluss noch nötig wäre oder nicht.
Also so gesamthaft, also Abschluss, also für mich so, dass die Übersicht für mich, ich fand es eine gute Serie, auch wenn wir jetzt ein paar kritische Punkte angeschaut haben, eben wie Sie gesagt haben, also eben weil das eben auch sehr gesellschaftskritisch Elemente drin hat. Und das ist mir wirklich erst aufgefallen, nachdem, dass ich das Ding 2 oder 3 Mal gesehen habe. So im ersten Durchgehen, da ist man so in der Story drin und gefesselt, dass mir das eigentlich gar nicht groß aufgefallen ist. Also klar ist das Deko ein widerlicher Mensch und wie er mit Frauen umgeht, ist natürlich eine Katastrophe, aber es fällt einem gar nicht auf. Erst wenn man es ein paar Mal anschaut, wie das dargestellt ist, fällt das einem wirklich im Detail wirklich auf. Und das fand ich sehr schön. Also ich fand diese Folge sehr positiv, grundsätzlich.
Ich denke, ich würde den keineswegs als Abfall zertifizieren, nee, weil definitiv. Wenn ein Film animiert und auch beim 3., 4. Mal mir noch neue Elemente offeriert beim Anschauen, dann muss ich sagen, ist er gut gemacht. Ja. Also ich würde ihn nicht als Abfall deklarieren, keinenfalls.
Das heißt, wir machen für diese Folge den Daumen hoch.
Genau. Gut. Jetzt haben wir noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, da ich habe in meinem Comic-Archiv ein bisschen geschmökert und das seht ihr dann auch in den Shownotes, wo ihr das nachgucken könnt, auch im Internet mit der ISBN-Nummer. Am ehesten kommt noch der Comic dem Namen Little Tulip an das Ganze heran. Das ist vom Zeichner Buck. Der ist eigentlich bekannt als surrealer Zeichner, macht aber auch realistische Comics. Und das geht um einen Jungen, der Pavel ist 7-jährig, mit seinen Eltern gerät in Gefangenschaft des sibirischen Gulags. und erfährt dort die Hölle. Und er wird von seinen Eltern getrennt und muss ganz alleine die Gesetze lernen, die seine neue Welt beherrschen. Die ständige Gewalt und allmächtige Gangchefs. Also haben wir gewisse Parallelen zu dem Film, den wir besprochen haben. Mit den Jahren wird Pavel allmählich zu einem gefürchteten Ringkämpfer. Und dann hat es auch sehr viele Kampfszenen drin, ist sehr gut gezeichnet. Anders als im Film ist es sein Zeigentalent und nicht der Kämpfer, der ihn zur Legende machen wird. Also das kann ich, den Comic kann ich ganz sicher empfehlen.
Klingt spannend.
Das ist sehr spannend. Das ist in Hardcover gebunden, hat doch einige Seiten realistisch gezeichnet. Dann gibt's etwas Ähnliches, das heißt die unnatürliche Auslese mit dem Titel Hip Flask. Es geht darum, um ein Nilpferd. Auch hier geht es um die gesellschaftlichen Probleme, die wir Menschen uns selber machen mit Gentechnologie etc. Auch sehr gesellschaftskritisch. Das sind so die zwei, die ich empfehlen kann. Ich habe noch in den Show Notes den Sandman. Das ist aus einer Serie. Und ich habe auch gefunden, dass es vielleicht von der Figur, von der Marilyn Monroe-Verschnitt, darin geht es, das Land ist in Gefahr. Es wird bedroht von Kuckuck, einem gefürchteten Tyrannen. Und nur eine kann den Bewohnern noch helfen. Und diese Bewohnerin heißt Prinzessin Barbara. Aber niemand weiß, wo sie zu finden ist. Da macht sich ein Mann, Martin Denbons, auf den Weg, die Prinzessin zu suchen. Er entdeckt sie in New York, in unserer Zeit, wo Prinzessin Barbara als Barbie lebt und nichts von ihrer Vergangenheit weiß. Und das hat mich das an die Blondine erinnert. Und ich finde einfach so, der Comic von Sandman ist geschrieben von Neil Gaiman und heißt Die Reise nach Porpentine. Ist auch traditionell gezeichnet mit Rahmen. Der zweite Comic, den ich die unnatürliche auslese, löst den typischen Comicrahmen auf und macht großflächige Bilder, wo nicht Sprechblasen sind, sondern irgendwo Text zu finden sind. Bisschen anstrengend für den Anfang zum Lesen.
Also einfach in der Zeichnung drin, irgendwo hat's Text, so.
Genau. Und das ist wirklich, also da lebt mehr von der Zeichnung, von den Figuren und so weiter. Ja, es kommt ein großes Bild mit einem Gesicht, mit einer Maske. Und dies ist ein neuer Anfang. Und dann verweilt man sich, ja, was soll jetzt das? Eine Herausforderung, würde ich sagen. Das sind die drei, die ich so parallel dazu haben. Auch von dem Zeichenstil etc. kommen sie auch der Sonys Vorteil sehr nahe.
Ah, okay. Ja, da werde ich sicher zuschlagen und mir die mal kaufen.
Herr Lüthi, ich muss Sie einfach vorwarnen.
Sehr gewalttätig.
Nein, nicht wegen gewalttätig, wegen der Finanzen.
Oh. Teuer.
Wenn man sich so mit einem Comic befasst und in einen Comicladen hineinkommt, man entdeckt so vieles. Und es ist einfach, das Geld ist so schnell weg.
Darum bestelle ich mir das online. Sie haben ja die ISBN-Nummer drauf, dann kann ich das online bestellen, dann komme ich gar nicht in die Versuchung.
Und wenn Sie mal in den Comicladen gehen, dann nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie ausgeben wollen.
Das weiß ich. Nie mit Kreditkarte in einen Comicladen. Das ist ein eisernes Gesetz.
Eisernes Gesetz. Auch um zuhören. Die einen wahrscheinlich aus eigener Erfahrung schon gemacht, oder? Es lohnt sich, Comic zu kaufen, aber es lohnt sich, gezielt zu kaufen und nach Budget. Wenn man nicht neue Comic kaufen will, es gibt auch sehr gute Antiquariate. Und auch in Shownotes hat es dann zum deutschen Comic-Seite, wo es auch ein gutes Antiquariat hat.
Okay. Gibt es auch Online-Tauschbörsen oder irgendwas? Wissen Sie das?
Ja, gibt es. Aber das werde ich die Enden dauernd. Ich werde auf die nächste Folge für die Shownotes für uns und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zwei, drei Tauschbörsen noch vorstellen. Okay.
Ja, und vielleicht weiß ja auch von unseren Zuhörern irgendwo noch irgendwelche Adresse. Genau. Bitte schickt uns das wäre sehr toll. Auch Kommentare wären natürlich sehr spannend, also ob ihr vielleicht ganz anderer Meinung seid, also ich rede jetzt von Zuhörern, und das unter Umständen, ja, sagt doch, wie ihr es gefunden habt und wie ihr diese Folge fandet und. Und bezugsnehmend auf die letzte Folge, wir hätten wahnsinnig gerne Gäste, mit denen wir das Ganze durchdiskutieren. Es hat sich bis jetzt noch niemand gemeldet. Leute, habt Mut, wir beißen nicht.
Ja, wir tun nur so. Ja, meldet euch. Spaß gemacht. Wir werden, und mit der nächsten Folge wird eine ganz andere Folge sein.
Ja, weiß gar nicht auswendig welche, habe gar nicht nachgeschaut.
Es ist eine meiner Lieblinge, die drei Roboter.
Ah ja, die drei Roboter. Ah, dort keine Gewalt, sehr witzig, viel zu lachen.
Und sehr philosophisch,
ja, genau.
Ja, das war so die kurze Vorschau.
Der Cliffhanger.
Ja, genau. Okay.
Gut.
Liebe Leute, wir hören uns wieder zu der nächsten Folge, wie wir angekündigt haben. Zwischendurch zertifizieren wir auch im Team wieder den Abfall, den wir nicht mehr wollen.
Und wer gar nichts zu tun hat, der kann auch so etwas anhören wie diese komische Mittagspause-Geschichte da von den anderen. Also auch da gibt's was.
Von Norden, von unserem Land, versucht, unsere Begriffe zu verstehen.
Ich lache mich jedes Mal kugelig, wenn ich das höre.
Ja, es ist wirklich witzig. Gut, das war's, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.
Gut, vielen Dank, Herr Huber. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Gute Nacht, Dampfer.
Bye-bye.